Some people take the straight path in life. But at Arizona State University, we respect your twists and turns. They make our online students more driven to excel in their professional lives. That's why our personalized suite of services empowers you with innovative resources and staff that sticks with you. Make your next turn with one of our 300-plus programs at ASU, number one in innovation for 9 consecutive years. Visit us at asuonline.asu.edu to learn more.
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Hundert Folgen Walkman Podcast. Ein kleines Jubiläum. Fast 2 Jahre sind vergangen, seit meine erste Folge auf den Markt kam, meine erste Aufnahme an die Öffentlichkeit ging. Und ja, es ist viel passiert in dieser Zeit. Und ich möchte in der aktuellen Folge ein bisschen Bilanz ziehen über das, was in diesen Monaten passiert ist, in diesen Jahren eigentlich schon mittlerweile. Und habe dabei heute einen Gesprächsgast, das ist der Marco Sommer. Marco ist nicht nur ein Seelenverwandter im Sport und in der Freizeit, nämlich er ist genauso Triathlon-bekloppt wie ich. Er ist auch Podcaster und er ist der Podcaster, der mich auf meinen ersten Schritten begleitet hat, der mich gecoacht hat, der mein Mentor war und dafür gesorgt hat, dass mein Podcast, der Walkman, zum Laufen kam. Also darf ich gleich Marco hier begrüßen und mit ihm ein schönes Gespräch führen. Ich habe es ja schon geführt, deswegen kann ich euch versprechen, dranbleiben. Es ist wirklich ein lockeres Gespräch und gibt gleichzeitig eine kleine Ankündigung. Und zwar wird der Podcast ab der Episode Nummer 101 künftig immer montags erscheinen und nicht mehr wie gehabt immer am Samstag. Ja, und dann gibt es noch eine kleine Neuerung. Und zwar werde ich zusammen mit dem Neuro-Body-Coach, Ultra-Weltmeister Fabian Sinning, Ultra-Lauf-Cross-Extrem-OCR-Weltmeister Fabian Sinning, eine Reihe von Seminaren starten, Workshops, die jeweils über ein Wochenende gehen, und zwar Präsenzgeschichten, hier in Bad Orb, im Umfeld, im Spessart, auch in anderen Nachbargemeinden. Und zwar werden wir das Ganze erstmal starten unter dem Begriff Rauszeit. Raus aus dem Alltag, rein in den Wald, rein in die Entspannung und Luft holen, besinnen, Sinne neu kennenlernen. Und ja, lasst euch überraschen. Ab der kommenden Woche gibt's dazu einiges mehr auf unserer Homepage, auf der walkman.de Homepage. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn sich der eine oder andere schon gleich anmelden würde für das Premierenseminar vom 20. bis 22. Mai. Wir haben die Anmeldung ab kommender Woche geöffnet, also ab Ende März, Anfang April, und bieten das Ganze auch an für einen Preis von Einstiegspreis, Frühbucherpreis von 199, später 249 €. Die Plätze sind beschränkt und ja, wer zuerst kommt, mal zuerst Übernachtung im Wald. Es wird kalt, es wird gemütlich, ungemütlich, es wird abenteuerlich. Lasst euch überraschen, wer mit dabei ist. Wir würden uns freuen. Also, anmelden, reinschauen, mitmachen, Rauszeit in Bad Orb, Rauszeit 2022. Wir freuen uns auf euch. Und nun ab hinein in die aktuelle Episode, die 100. Episode vom Walkman Podcast. Los geht's!
Alright, Halligalli.
Dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich mit Alright Halligalli ein. Das war, ich habe dich ja gefragt, hast du sowas wie einen roten Faden oder irgendeinen Spruch, mit dem du einsteigen möchtest? Jetzt bist du eingestiegen mit Alright Halligalli. Passt zum heutigen Tag. Es gibt heute ein kleines Jubiläum, meine 100. Podcast-Aufnahme. Und ich habe einen Gast, der dazu richtig viel beigetragen hat, Marco Sommer, mein, ja, das Wort Coach hört er nicht gern, Berater, Podcast-Trainer. Ja, bei mir hattest du noch so eine besondere Funktion, den sogenannten Kick-Ass-Faktor, weil du mich ein paar Mal in den Hintern treten musstest, bis es dann endlich irgendwann losging. Also eine ganz große, besondere Freude, dass ich dich heute hier am Mikro habe. Hallo Marco, danke, dass du da bist.
Grüß dich, Ralf. Vielen Dank für deine Einladung und ich fühle mich echt mega geehrt, dass ich heute bei deiner 100. Podcast-Aufnahme mit dabei sein darf und dein Gast sein darf. Hier, bin mega stolz auf dich. Respekt, big respect.
Danke, danke. Ja, jetzt, ich weiß nicht, gibt es denn sowas bei den Podcastern wie den Club 100 oder sowas?
Gibt es das? Gibt es mit Sicherheit, habe ich aber vorher noch nicht von gehört, aber hier, ruf mal hiermit ins Leben, weil es gibt nicht viele Podcaster, die sagen können, ich habe 100 Folgen auf dem Buckel und du hast es. Hier, echt,
ja, also Gratulation dafür. Ich habe auch mal gelesen, ich glaube, nach der 10. Folge sind, glaube ich, nur 30% oder so plus minus übrig und dann geht es halt wirklich senkrecht weiter runter, aber ja. Ja gut, wie gesagt, ich kann dich ja nicht allein da oben rumstehen lassen, dass du deinen Podcast durchziehst. Du machst das knapp 10 Jahre, hast jetzt ja, wie viele Folgen über den Daumen? Schwierig, ne, bei dir?
Also reine Interviews sind es so knapp 285 und insgesamt Folgen, also mit Rookie-Folge, Thementalks und einem Schnickschnack 430 oder sowas.
430?
Ja, oh Gott.
Roundabout. Ja gut, aber du hast ja teilweise die Aufnahmen ja auch dann zum Wochenende mit 3-4 Episoden am Stück dann raus. Also nochmal, für diejenigen, die es jetzt noch nicht gelesen haben im Hintergrund, beziehungsweise die es jetzt nur gehört haben und das Logo von Marco nicht sehen können. Marco ist der Podcaster, der Herausgeber, der Chefredakteur von Triathlon Podcast. Und das machst du jetzt schon mittlerweile fast 10 Jahre.
Ja, genau. 9 Jahre jetzt. Der Podcast hat sein 9-jähriges gefeiert, jetzt am 24. Februar. Und wir gehen ins 10. Jahr.
Ins 10. Jahr.
Ja. Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht, du.
Ja, damit warst du ja auch dann einer der ganz großen Pioniere im Endeffekt, weil du hast ja angefangen, als viele noch gar nicht dran. Die meisten, es war noch kein Hype und du warst ja wirklich bei den Ersten. Es gab ein paar, die waren noch früher, aber ja, unterm Strich. Du hast also dein Triathlon-Podcast ist auch, glaube ich, der älteste Triathlon-Podcast überhaupt in Deutschland oder in Europa. Es gibt keinen, glaube ich, der älter ist, oder?
Ja, genau. Es gab vor mir gab es einen Podcaster, der damals so auf seinem Weg oder über seinen Weg zum ersten Ironman berichtet hat. Der hat aber danach aufgehört und das waren, ich weiß nicht, wie viele Folgen, 8 oder 10 Folgen. Und dann, ja, aber den hatte ich damals gar nicht auf dem Radar. Ja. Das ist mir erst später aufgefallen, dass es den gab. Und in der Nische Triathlon bin ich einer, der am längsten podcastet, ja. Aber du sagst schon, was?
Ich habe nur gerade überlegt, hat man das im Hintergrund gehört, dieses Quietschen und Schnauben. Also ich habe meinen Hund heute hier mit im Studio. Und
ah, du, ich auch.
Der liegt hinten auf dem großen Sessel und hat sich gerade da einen abgeschnarcht. Also der wird ab und zu nochmal.
Echt, der schnarcht?
Der schnarcht, aber Hölle.
Ja, meiner nicht hier. Meiner liegt auch direkt neben mir. Der liegt auch in seinem Hundekörbchen, aber der schnarcht nie. Manchmal zuckt er so im Schlaf. Dann kannst du sehen, dass er träumt.
Ja, ja, genau.
Irgendwie Katze jagt oder so, aber, aber schnarchen tut er nicht.
Bevor wir nochmal ein bisschen aufs Jubiläum eingehen, vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz zu dir. Du bist ja heute mein Gast. Meine Zeit ist heute dir gewidmet. Du widmest dir heute meine oder mir heute deine. Marco, du bist ja auch nicht als Podcaster auf die Welt gekommen. Du bist Deutscher, bist nach Frankreich ausgewandert, kommst eigentlich aus München, hast mal nicht?
Nee, ich komme aus dem Sauerland, aus Nordrhein-Westfalen, gebürtig.
Ach was, echt? Ja, ja. Ich hatte irgendwie München bei mir so auf der Liste stehen.
Nee, meine Frau ist Münchner Kindl und die habe ich damals im Ausland kennengelernt und bin dann kurz nach dem Abschluss des Studiums nach München gezogen mit ihr.
Und du bist aus dem Sauerland?
Mit ihr zusammengezogen.
Du bist aus dem Sauerland, da habe ich auch mal ein paar Jahre gewohnt.
Echt Wunder.
Ja, Lüdenscheid, meiner Zagen.
Okay, ja, ich komme aus Arnsberg.
Ah, okay, ist ja gar nicht so weit weg. Da sind wir immer durchgeradelt beim Training.
Genau, da komme ich her. Mhm. Und damals nach Abi, Berufsausbildung dort, hatte ich dann so das weitergesucht. Ich wollte einfach mal raus aus dem Ort. Das ist ein wunderschöner Ort, ja. Also mir geht es heute immer noch ab, dass es hier zum Beispiel in Frankreich keine Pommes Rot-Weiß mit Frikadelle gibt, ja. Currywurst Pommes Mayo. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Zeit dort gehabt und vermisse es auch. Und dann, ja, zum Studieren bin ich dann nach Mannheim gezogen und so ein bisschen raus aus dem Sauerland. Und danach ging es auch weiter in andere Länder. Und letztendlich, ja, sind wir jetzt hier seit 4 Jahren oder knapp 5 Jahren in Frankreich schon.
Mhm. das ist im Süden von Frankreich. Und wenn du also jetzt mit mir sprichst, dann sitzt du also auch da, hast wahrscheinlich ein paar Grad wärmer als wir jetzt hier gerade im kühlen Norden, oder?
Nee, auch nicht. Also heute Nacht war es arschkalt hier. Wir hatten gerade -3. Mhm. Und tagsüber geht es dann hoch auf 11. Aber ja. Also Winter ist hier schon ebenfalls vorhanden.
Ich bin jetzt leider gerade auf Flugmodus mit dem Handy, aber heute Morgen waren es bei uns, wie wir mit den Hunden raus waren, -5. Und jetzt sind wir auch gerade so bei 4-5 Grad. Also ist schon für März schon recht schattig. Gut, aber insgesamt alles gut. Südfrankreich ist ja auch eine sehr schöne Gegend, kenne ich auch ganz gut. Also sehr schön. Das Wichtigste, die Internetverbindung steht. Du machst alles von da unten auch über Zoom. Oder wie laufen deine Podcasts?
Genau, als wir im Herbst 2017 hergezogen sind, gab es halt zwei Möglichkeiten, entweder Podcasten aufhören, wollte ich aber nicht, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einige Folgen on air und dann dachte ich mir, was gibt's für Tools, mit denen man halt mir aufnehmen kann. Ich hatte damals schon in Deutschland einige Aufnahmen per Skype gemacht, damals so mit so einem weiteren Tool, Pamela hieß das, so ein Aufnahmerekorder. Aber irgendwann funktionierte das nicht mehr, weil eins der beiden Tools halt irgendwie eine Änderung durchgeführt hatte und dann harmonierte das nicht und dann gab es halt, was gab es noch? Ringer habe ich mal getestet hier, aber das war ein ziemlicher Mist. Und dann bin ich durch Zufall auf Zoom gekommen und habe das dann relativ früh halt ausprobiert und bin auch dabei geblieben. Ich glaube, Anfang 2018 habe ich damit begonnen.
Wir haben ja nicht nur die Hunde als gemeinsame Leidenschaft. Wir sind ja beide so ein bisschen Triathlon versessen, verrückt oder sowas. Ja. Wie bist du denn zum Triathlon gekommen?
Längere Geschichte. Letztendlich, ich habe einen Schwimmhintergrund und war in meiner Kindheit schon sportlich. Und allerdings hat das alles so ziemlich arg gelitten, so durch so während der Studienphase und dann später auch Job-Einstieg. Da war der Fokus ein anderer als auf die eigene sportliche Laufbahn, überhaupt auf Bewegung. Und irgendwann kam meine Frau auf mich zu und meinte so, hey, Emi, brauchst du einen Ausgleich zu deinem stressigen Job, den ich da hatte. Und da haben wir schon in München gewohnt. Und dann haben wir beide auf dem Spaziergang halt so ein Plakat gesehen. Wie war das noch? Genau, MRRC Sprint Triathlon im Olympiapark, Mai 2007. Und ja, das war, glaube ich, im März, als uns das Plakat aufgefallen ist. Dann meinte so, hey, Rennrad hast du, schwimmen kannst du auch, laufen kriegst du irgendwie hin, kannst dich anmelden. Und das haben wir dann gemacht. Und dann im Mai 2007 bin ich im Prinzip ja so fast aus der kalten Hose halt irgendwie dort an den Start gegangen und habe Erfahrung gesammelt. Und hat mir super Spaß gemacht. Ich war von Anfang an fasziniert von der Szene, von dem Finisher-Gedanken. Und habe an dem Tag sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt, bin aber dran geblieben und ja, dann im Zuge der Zeit kam nur noch der Podcast hinzu, durch den ich dann noch tiefer in die Szene einsteigen durfte bislang und bin weiterhin auch im Sport aktiv. Also ich mache dieses Jahr auch noch ein Rennen oder auch hier und da noch weitere und macht einfach Spaß, ja, weil du lernst ziemlich viel sehr über dich selbst. Man lernt tolle, nette Leute kennen, weil so der Triathlon Spirit ist ein ganz besonderer. Es beginnt schon beim Check-in, bei Wechselzone, beim Rennen sowieso und später auf der Finishline ist ja einfach grandios. Also es macht echt mega Fun.
Ja, witzigerweise, ich musste auch gerade, vorgestern musste ich wieder dran denken, an meinen allerersten Triathlon, das war ein bisschen früher, 88. Mhm. Und wie das damals gelaufen war, das waren in Gießen, Hessenmeisterschaft gleich, auf der olympischen Distanz. Und da waren wir umzingelt am Start von ich sag mal, alles Amerikaner, braun gebrannt, so eine Hüfte. Also man kann das jetzt natürlich im Radio, ist auch schon über Audio nicht richtig mitkriegen. Also schmale Hüfte, Riesenkreuz. Und die hatten parallel dazu ihre amerikanische Meisterschaft. Und von diesen ganzen GIs und so weiter. Und das war schon sehr beeindruckend. Und die erste Lektion, die ich da gelernt habe, hast du viele Muskeln obendrauf, kannst du schlechter laufen. Also die haben wir unterwegs alle eingesammelt, egal wie böse die einsahen oder aussahen. Das war eine witzige Erfahrung. Das T-Shirt habe ich gerade jetzt erst vorgestern entsorgt. Ja. Ich muss ein bisschen Platz schaffen hier bei mir in der Wohnung. Und da sind so 20, 30 Ironman Challenge T-Shirts und so weiter mit weggekommen.
Oh Mann, kannst du die nicht spenden?
Ich spende sie ans Rote Kreuz.
Okay, geht klar.
Also wenn ich hier demnächst mal irgendjemanden sehe, der mit einem Finisher-Shirt aus Rot rumläuft und nicht nach Sportler aussieht, dann weiß ich, dass er vielleicht aus meinem Sack beliefert worden ist, ja?
Ja.
Vergisst du nie, ist wie eingebrannt, finde ich. Ne? Egal, wie lange
die Sätze
zurücklegen, das kriegst du nicht mehr raus aus dem Kopf.
Nee, das ist, den also besonders den allerersten Triathlon, ja, vergisst den nie. Werde ich auch nie vergessen. Es war, während des Rennens habe das echt verflucht, ja. Bei mir war es halt so, dass halt nach dem Schwimmen der Wechselbeutel weg war. Und so die ganze Strategie, den ganzen Plan, den man sich im Vorfeld so durch den Kopf gehen lassen hat, der war innerhalb von einer Sekunde dahin, ja. Und da gab es halt nur zwei Möglichkeiten, entweder aufhören oder irgendwie weitermachen. Und ich hatte damals das Glück, dass meine Frau in der Nähe vom Schwimmaufstieg war, in der Nähe vom Olympiabad, und habe mir dann so das T-Shirt, das ich vorher getragen habe, einfach rübergeworfen, so dass ich dann oldschool mit Badehose und T-Shirt halt den Rest der Strecke gemacht habe. Ich habe jetzt nicht so den Körperfettanteil gehabt wie, was weiß ich, Ironman-Weltmeister Fares Al-Sultan zu der Zeit, der auch so oldschool rumgelaufen ist. Mhm. Und dementsprechend konnte ich die nächsten drei, vier Tage nicht richtig rundgehen.
Ich kenne das. Ist mir in Rot passiert. Ich komme aus dem Wasser und hatte meine Laufklamotten in die Radtüte und die Radklamotten in der Lauftüte. Und dann ging es auch 180 Kilometer in der Badehose. Ja, bleibende Erinnerungen.
Das glaube ich, ja. Konntest du danach noch den Marathon machen, oder?
Ja, musste ich.
Respekt, ja. Ich dachte auch, also meine Güte, auch Riesenrespekt für Fares, ja, dass er das echt jahrelang durchgezogen hat, nur in der Speedo. Und das ging bei mir gar nicht. Also bin da echt ins Ziel rumgeeiert und danach, wie gesagt, die nächsten Tage, das hat echt nur gescheuert und gebrannt. Und Erfahrung halt. Aber hat Spaß gemacht.
In den allerersten Jahren waren die Badehosen waren übrigens, damit man da diesen Wechsel gespart hatte, hatten dann noch so diesen Einsatz drin gehabt, dass du also dann direkt vom Schwimmen aufs Rad gehen kannst. Ne? Das war damals noch normal. Also die.
Klar. Ja, aber die Sportler, die Profis hatten ja so wenig Körperfettanteil, dass halt sich die Oberschenkel-Innenseiten gar nicht rieben, ja. Und das war bei mir halt etwas anders und dementsprechend sah es dann auch aus.
Bei wem nicht, ja.
Ja, gut. Aber direkt danach halt ein Einteiler.
Was waren denn so die schönsten Erlebnisse, die du so in dieser Zeit hattest, in diesen 9 Jahren?
Meinst du jetzt Podcast oder
Triathlon? Ich meine den Podcast.
Podcast? Boah. Das ist eine schwierige Frage, weil jeder Gast hat eine super interessante Geschichte zu erzählen. Ja, also ich tue mich da echt schwer, bestimmte Gäste halt mir hervorzuheben. Ich sag mal so, dass das Hauptlearning war oder ist bislang, dass die Angst vor großen Namen weggegangen ist, sage ich mal. Ganz am Anfang, gerade so, als ich so mit 2000 und so in 2007 mit dem Sport begonnen habe und dann auch häufiger halt mir an Rennen teilgenommen habe, so die Szene verfolgt habe, dachte ich mir, wow, hier so Kollegen wie Al-Sultan, wie Rehlert-Brüder, wie Kienle etc. Das sind ja die absoluten Top-Megastars, die bleiben unter sich und reden nicht mit Amateursportlern wahrscheinlich. War kompletter Trugschluss, weil letztendlich, ja, sind auch nur Menschen, gehen auch aufs Klo, würde meine Mutter sagen. Und sind echt super, super interessante Persönlichkeiten. Also jetzt nicht nur die eben genannten Profis, sondern auch generell. Sei es in der Profi-Region, als auch Amateursportler, als auch Unternehmer. Das ist eine ziemlich, eine super interessante Szene, die auch relativ klein ist jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten wie Fußball oder so. Man kennt sich in der Regel, also man begegnet sich häufiger, wenn man längere Zeit dabei ist. Und es entwickeln sich auch Freundschaften dadurch. Und da haben sich so viele Sachen ergeben, mit denen ich damals, als ich begonnen habe, so im Herbst 2012, hätte ich nie mitgerechnet, ja. Crazy. Also deswegen also auch riesen Respekt und Dankeschön an alle bisherigen Gäste, die im Triathlon Podcast on air waren, dabei waren. Und also es hat sich eine richtig schöne Community daraus entwickelt und auch Freundschaften zu vielen Sportlern, zu vielen Interviewgästen und aber auch zu den Hörern. Und da habe ich nie mit gerechnet, ja, als ich da im Februar 2013 rausgegangen bin damit.
Ich hatte ja auch lange überlegt gehabt, die Frage ist mir ja auch schon gestellt worden. in die andere Richtung. Mhm. Ich hätte dir auch nicht sagen können, ganz konkret, welches war jetzt wo mein wertvollstes Gespräch oder mein mir persönlich wichtigster Gesprächspartner. Weil, also eine Erfahrung musste ich auch machen, jedes Gespräch, was ich hatte, und zwar wirklich ausnahmslos jedes, war wertvoll. Und so blöd das klingt, das heißt ja immer, ein Podcast muss nach hinten raus auch einen gewissen Mehrwert haben für den Hörer, für die Hörerin, damit die wirklich sagen können, es hat sich gelohnt, das jetzt hier zu hören und diese Zeit mitzunehmen. Hm? Das meiste habe ich mitgenommen, glaube ich. Ne? Du hast so viele wirklich interessante Menschen kennengelernt, wie du es auch sagst, ob jetzt große Namen, kleine Namen, die allermeisten davon waren dann wirklich sehr, sehr entgegenkommend, dankbar und keine Ahnung, war sehr viel gegenseitige Wertschätzung und viel Respekt mit dabei. Und was für mich eine Erfahrung war jetzt nach, gut, nicht vergleichbar mit deinem, aber nach knapp 100 Folgen kann ich sagen, so das Umfeld, der Bekanntenkreis, die Menschen, mit denen ich mich täglich austausche, das sind wirklich zum überwiegenden Teil mittlerweile Leute, mit denen ich mal irgendwann über den Podcast Kontakt bekommen habe.
Ja.
Und da hat sich auch das ganze Umfeld so ein bisschen geändert.
Das stimmt, ja. Das ist wahr, ja. Also ich bekomme auch viele WhatsApp-Messages halt irgendwie von Hörern oder E-Mails und auch mit ehemaligen Gästen und auch in der Offline-Welt, ja. Wenn man sich irgendwie auf eine Expo sieht, dann unterhält man sich. Hättest du mir das 2009 gesagt, hätte ich gedacht, ja, oder hätte ich wahrscheinlich geantwortet, ja, träum weiter. Aber hat sich irgendwie entwickelt. Ich habe es noch nie darauf angelegt, ja, jetzt wie so in den Dunstkreis von Topstars zu kommen, sondern ich... Mein Ziel war immer halt, mit den Menschen hinter dem Sport und hinter der Laufbahn halt mit darzustellen. Weil Erfolg kommt nicht von heute auf morgen. Das ist ein langer, langer Weg, wie ich festgestellt habe und wie ich auch vorher angenommen habe. Und das war mir einfach von Anfang an wichtig, das darzustellen, auch den Sportlern die Möglichkeit zu geben, etwas mehr über sich selber preiszugeben, als es zu dem Zeitpunkt in Printmedien geschah.
Ja gut, du hast die Sportler teilweise auch relativ intensiv verfolgt oder begleitet, nicht verfolgt, begleitet, dass du sie vor den Wettkämpfen sprichst, dann nach den Wettkämpfen, wie ist es gelaufen oder dann dranbleibst, wie entwickelt sich welcher Sportler, welcher Einsteiger oder welcher Profi unter welchen Bedingungen. Und dann ist ja alles eh so ein bisschen verrückt und durcheinander gewürfelt.
Mhm. Ja, das ist auch interessant halt manchmal so, ich nenne es Follow-ups zu machen, mit gewissen Sportlern, um so nach 2-3 Jahren zu nachzuhorchen, hey, wie hat sich's entwickelt? Und gerade so bei den Topstars, wie Sebastian Kienle zum Beispiel, ich glaube, die erste Aufnahme hatten wir 2013 und dann den zweiten Talk, als er gerade Ironman-Weltmeister geworden ist. Und ja, im Prinzip steht ein weiteres Follow-up mit Sebastian Kienle an, ja, demnächst. Müsste sein.
Passt. Bleiben wir beim Podcasten. Gehen wir mal auf ein anderes Projekt, was du praktisch über Nacht an den Start gebracht hattest. Du hattest damals ja noch einen Podcast direkt zu Beginn von Corona, in dem du auch versucht hast, Geschäftsleuten so ein bisschen Mut zu machen, die zu vermitteln, Kontakte zu schmieden, ein Netzwerk aufzubauen. Also auch da kam auch jede Woche lange, lange Zeit noch eine Folge raus.
Ja.
Wie hieß der nochmal?
Wir stehen zusammen.
Wir stehen zusammen, genau. Den hast du jetzt aber pausiert erstmal, ne?
Den habe ich pausiert, ja. Die Idee kam wirklich über Nacht. Also ich habe mich damals kurz nach Ausbruch von Covid-19 und so den ersten Lockdown-Maßnahmen, habe ich mich gefragt, hey, was kannst du tun in der Zeit oder in der Situation? Weil die Medien waren voll mit wie geht's den Großkonzernen und Auftragseinbruch etc. Aber niemand hat so richtig so beleuchtet, wie es den kleineren Unternehmen und Unternehmern geht. Und dann habe ich mal eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen wusste ich, okay, ich muss einen Podcast dazu machen. Das ist der einzige, die Plattform, die ich auch aus der Ferne machen kann unter Lockdown-Bedingungen. Und habe dann eben in mein Netzwerk reingehorcht, wer Lust dazu hätte, mit on board zu kommen. Und dann wurde auch relativ zeitnah halt der Podcast gestartet und fast täglich am Anfang hat mir Content rausgeballert. Mhm. Weil, wie du schon sagst, mir ging es nicht darum, den so zu jammern, weil Hand aufs Herz, jammern nutzt in der Situation nichts, sondern es ging mehr darauf, wie du auch eben schon gesagt hast, die Menschen, die im Podcast sind, miteinander zu vernetzen, vielleicht auch Hörer, die das hören, halt sich da ebenfalls mit einzubringen, vielleicht Ratschläge zu geben, vielleicht Tipps zu geben, wie man sich halt besser vermarktet oder sowas oder wie man ja, wie man sich halt gegenseitig unterstützen kann. Und das war das Ziel damit. Und nur im Zuge der Zeit, ich glaube, so nach 35, 37 Folgen, war das Thema, ich habe festgestellt, dass niemand mehr so richtig dass das Thema sich anhören konnte, weil, ja, weil die Menschen halt schon nach kurzer Zeit halt irgendwie es so aus allen möglichen Kanälen halt in die Ohren und quasi in your face halt irgendwie bekommen haben, so dass es auch immer schwieriger wurde, halt entsprechende Gäste zu bekommen, die über ihre Situation reden und auch die Hörerschaft dann halt irgendwie massiv abgenommen hat. Was nicht schlimm ist, ist eine Erkenntnis. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich dazu auch eine Follow-up-Serie mache, um einfach nachzuhorchen, wie ist es Unternehmerin XY nach 2 Jahren ergangen.
Also ich denke, das wäre auch, also ich war einer von denen, die definitiv nicht abgesprungen sind. Ich habe die, glaube ich, dann bis zur letzten Folge dann durchgehört. Hm. Ich fände das schon mal auch sehr, sehr interessant, einmal zu gucken, was hat sich denn jetzt nach 2 Jahren getan? Weil viele von denen, die du ja in deinen Gesprächen drin hattest, die waren damals ja gerade so von der Situation überrollt worden, haben sich dann wirklich sehr intensiv Gedanken gemacht, was können wir jetzt tun, um diese Krise zu überstehen, zu überleben, ob es Zuschüsse gibt, Unterstützung, wissen nicht, wie lange das dauert. Was können wir tun, um überhaupt noch in einem Jahr oder 2 Jahren oder so noch überhaupt noch am Ball zu bleiben? Wie lange halten wir das hier durch? Und da hast du schon sehr, 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 wirklich sehr wichtigen Content geliefert. Und da jetzt mal zu gucken, was ist denn aus denen überhaupt geworden? Was hat sich da verändert? Also ich glaube, das wäre schon eine richtig, richtig spannende Geschichte doch. Mhm.
Ich hätte jedem Gast auch angeboten oder ich hatte ja den Plan, auch das Ganze mal in die Offline-Welt halt mit zu übertragen, dass man halt sich persönlich mal kennenlernt, nachdem man sich halt nur virtuell bislang gesprochen hatte im Rahmen des Podcasts. Und gut, Covid-19 ist immer noch aktiv und letztes Jahr um die Zeit gab es auch einen Lockdown. Und dementsprechend ist es verschoben, aber nicht aufgehoben. Also es wird mit Sicherheit ein Offline-Meeting auch geben mit einem entsprechenden Beteiligten, weil da waren super interessante Projekte dabei, also aus dem Bereich Erntehelfer, ja, das ich überhaupt gar nicht auf dem Radar hatte. Und Online-Marketing und aber auch, du hast eben schon genannt, so Zuschüsse, teilweise auch Zuschüsse, die gar nicht genutzt werden. Und war super interessanter Content.
Ja. Kann ich nur bestätigen. Bleiben wir nochmal ein bisschen bei dir. Du machst ja auch, also wir haben uns ja eigentlich kennengelernt, also ich muss ganz weit ausholen, kennengelernt habe ich dich als treuer Stammhörer von deinem Triathlon-Podcast. Mhm. Und du hattest es irgendwann mal erwähnt, dass du halt auch dann Coaching mit anbietest für Leute, also in Begleitung, Gehhilfe, bis die halt ihren eigenen Podcast dann gestartet haben. Darauf bin ich dann ja irgendwann auch dann zurückgekommen. Fangen wir ganz vorne an. Wie war das denn mit mir als Kunden? Butter bei die Fische, wird nicht geschnitten.
Gesprochen, nicht zensiert.
Super angenehm, weil was ich mag an dir ist, du bist ein Macher. Wenn du eine Idee hast, wird die in der Regel umgesetzt. Was ich bei unserem Erstgespräch, wir hatten ein Erstgespräch, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht über das, was du vorhast, über deine Idee. Und dann, ich glaube, da war erstmal eine Pause. Und dann habe ich halt nachgehakt, hey, hier, wie schaut's aus? Weil es gibt nichts Schlimmeres, habe ich festgestellt, eine tolle Idee zu haben, aber sie nicht umzusetzen, ja. Und bei dir habe ich sofort Potenzial gesehen, dass die Idee echt klasse ist, das Thema an sich super genial ist. Von daher dachte ich mir halt, ich stupse dich ein bisschen an, sodass du halt ins Tun kommst, sodass du dann halt entsprechend auch, siehst, ob deine Idee am Markt oder überhaupt in der Podcast-Welt draußen angenommen wird oder nicht. Weil ich habe so gelernt, viele Menschen da draußen machen sich einen Megakopf um alles Mögliche, was alles passieren kann, wenn man den Content rausbringt und wenn man einen Podcast startet und bla. Und rechnen schon mit dem Negativen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber viele Menschen rechnen gleich mit, ich bekomme Ablehnung und meine Stimme wird nicht angenommen und solche Sachen. Und blockieren sich damit eigentlich komplett selbst, was echt schade ist, weil man lernt es erst dann, wie die Podcast-Idee ankommen würde in dem Fall, wenn man es einfach mal rausbringt. Und dementsprechend war ich auch bei dir ein bisschen hartnäckig, weil ich habe sofort Potenzial gesehen.
Ja, du hast da vollkommen recht mit dem, was du sagst. Der Punkt, der mich zum Beispiel über lange Zeit auch gebremst hatte, auch vorher schon mit meinem Podcast mal so ein bisschen nach draußen zu gehen, war, dass ich das seit der Kindheit eigentlich drin hatte. Du sprichst zu schnell, du nuschelst zu viel, du, wenn du als Hesse geboren wirst und gerade hier noch bei uns in der Kante, dann nuschelst du automatisch, ob du willst oder automatisch, ob du willst oder nicht. Und je nachdem, wie aufgeregt du bist, sprichst du halt auch manchmal ein bisschen schneller. Du selbst merkst das ja erst nachher, wenn du die Aufnahme hast. Und ich kann dir eins verraten, ich habe wirklich auch eine Aufnahme. Ein Gespräch habe ich mal irgendwann geführt, ganz am Anfang, so in den ersten 10, 15 Folgen. Da habe ich tatsächlich im Nachhinein die Geschwindigkeit, ich glaube, um 10-15% runtergedreht, damit das nach hinten raus wieder halbwegs hörbar war. Man lernt draus, heute ist es anders.
Es ist ein Lerneffekt. Also ich lerne auch heutzutage immer noch dazu, ja. Und wenn ich mich an meine allerersten Aufnahmen im Rahmen von Tret und Podcast erinnere, himmelweiter Unterschied, ja, zu dem, was heute aufgenommen wird.
Ich habe tatsächlich auch letzte Woche überlegt, ob ich die erste Folge nicht mal klammheimlich austauschen soll und soll da mal große Teile von der. Ja, geht nicht. Nein, ich weiß. Aber ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt. Ich gebe es zu.
Ja. Aber ja, also man sagt auch irgendwie so schön, better done than perfect. Lieber du hast es gemacht, als dass du wartest, dass es immer mal den Level vom Perfektionismus erreicht, weil das wird es nie sein. Und es gibt immer irgendwas zu tun, irgendwas zu optimieren, irgendwas irgendwie an Stellschrauben zu drehen. Und selbst am Tret und Podcast, ja, also da ist auch noch nicht alles ausgelotet, was es auszuloten gibt. Und es ist eine Reise.
Ich sehe es bei dir ja auch, du hast ja auch in den letzten ein, zwei Jahren hast du ja auch, was deinen Podcast anging, dann das ganze Drumherum, hast du ja auch sehr viel nochmal in die Wege geleitet und viel umgekrempelt. Und also ich glaube, das gehört eigentlich auch dazu. Du merkst bei jeder Folge, du arbeitest an deinen Folgen und siehst nach hinten raus, das hätte ich anders machen können. Und da mit dem Mikrofon, da stimmt was nicht. Die Stimme kommt ja gerade so, woran kann das gelegen haben? Ja. Und so weiter und so fort. Du bist ja permanent nur am Feilen an dir selber. Und nach hinten raus, klar, machst du halt immer wieder kleine, kontinuierliche Schritte und dann geht's halt vorwärts.
Absolut, ja. Und ich sag mal, mit den Tools, die man damals 2012, 13 gehabt hat, das war schon eine Kunst, da echt das Optimum rauszuholen. Ja, also solche Aufnahmesoftware wie Zoom gab's ja noch gar nicht. Das heißt, so Distanzgespräche hat man über so eine Art Akustikkoppler halt gemacht, also wo man halt so ein Gerät, wo man das normale Festnetztelefon angeschlossen hat, um dann entsprechend die Person anzurufen und dann in Audacity aufzunehmen, ja. Crazy. Und das war echt ein Lotteriespiel, immer dann festzustellen, ist die Aufnahme was geworden oder nicht. Und da sind auch einige leider in die Tonne gewandert, weil es einfach total übersteuert war. Und solche Tools wie Auphonic gab es auch noch nicht, die einem dann ganz bequem mit Knopfdruck dann entsprechend diese Aufnahmen leveln und Hintergrundgeräusche rausfiltern. Und ich, sowas gab es halt nicht. Also hätte ich super gern gebraucht damals, ja, und super gern gehabt. Aber naja, hat sich alles entwickelt zum Guten. Von daher gibt es heutzutage gar keine Ausreden mehr mit dem Podcast zu starten.
Ja gut, wobei mein Eindruck manchmal schon ist, wenn ich jetzt höre, worauf so bei vielen, die jetzt auch im Internet momentan so ihre Podcasts machen zum Thema, wie mache ich einen Podcast und jetzt starte ich jetzt und pipapo und den Leuten so ein bisschen der Dampf machen, da habe ich manchmal so das Gefühl, das, worauf die wenigsten da eigentlich Wert legen, du hast gleich gesagt, so vom Inhalt her, bei mir hätte es deiner Ansicht nach gepasst, deswegen jetzt mir auch hintergetreten. Aber das Thema mit dem Technischen, welches Mikrofon in welcher Kombination, mit welchem Kabel und welcher Software, eigentlich das, was in meinen Augen, was du sowieso, wenn du das Grundrüstzeug mit drauf hast, bitte korrigiere mich. Ich finde es viel wichtiger, dass du einen interessanten Content hast.
Absolut, oder? Ja.
Ne? Ja. Also wenn du nicht die Aufnahme nicht wirklich grottig versemmelst, dann die Leute wollen doch wissen, was erzählt er jetzt zu dem Thema, beziehungsweise das der Gesprächspartner, was hat er zum Besten zu bringen? Du kannst doch die tollste Aufnahme haben, klar, mit der tollsten Musik, wenn du nur Blödsinn erzählst, oder?
Dann dann hast du den Job nicht erledigt, sage ich mal. Also ich sage auch, Content is King, und ich verzeihe auch schlechten Ton, wenn der Content super ist.
Richtig, sehe ich genauso.
Weil ich hatte neulich eine Diskussion in LinkedIn verfolgt und habe ich mich auch selber beteiligt, weil da hatte ich meine Meinung auch geäußert, dass halt Content deutlich wichtiger ist als der Sound, ja. Aber es gibt immer noch viele Soundfetischisten im deutschsprachigen Raum, denen es halt noch wichtiger ist als der Inhalt. Aber ja, bin ich nicht konform. Sorry.
Gut, du lebst mittlerweile komplett von deinem Podcast-Coaching oder Beratung. Oder wie ist das bei dir?
Ich sag mal so, es sind zwei Standbeine. A, der Tretorn Podcast selber monetarisiert sich. Und B, Einnahmen durch Podcast-Beratung und ja auch Aufträge, wie wo ich zum Beispiel als Moderator mit hinzugezogen werde, wenn die Themen interessant sind, wie zum Beispiel New Work Talk, wo ich involviert bin. Geht es um das Thema, wie sich die Arbeitswelt gerade entwickelt, wie wohin sie steuert in Zukunft. Und gerade vor dem Hintergrund, dass ich selber aus dem Konzernleben komme und weiß, wie es in Konzernen abgeht und wie dort gearbeitet wird. Es ist, als ich angefragt worden bin, war es für mich eigentlich auch fast ein No-Brainer, halt wieder mitzumachen, weil es ein super spannendes Thema ist. Und da bin ich im Prinzip ja, Podcast-Producer und Moderator.
Der Podcast heißt nochmal wie genau?
New Work Talk heißt der.
New Work Talk, okay. Ich habe da irgendwas mitbekommen auf Instagram. Hast du da, nicht Instagram, auf LinkedIn war das. Da hast du, glaube ich, mal genau. So ein, zwei Beiträge in der jüngsten Zeit. Genau, das habe ich noch so im Hinterkopf gehabt. Ja, richtig.
Genau. Also zusammen mit den Kollegen Tobias und Markus machen wir den zu dritt in dem Fall. Mhm. Also ich bin nicht da federführend. Und laden uns immer interessante Gäste ein, so aus unserem Netzwerk und sprechen mit denen über die Entwicklung des Arbeitslebens der Zukunft, wie es aussieht, welche Anforderungen an Führungskräfte auch gestellt werden und weil da ist einiges im Wandel und so das klassische Führungsschema von vor, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Jahren, das existiert heutzutage nicht, gerade im Zuge der Pandemie hat das enorm an Fahrt aufgenommen, was Thema digitales Arbeiten aus dem Homeoffice-Sektor halt wie angeht und da müssen auch entsprechend Führungskräfte sich darauf einstellen, halt Vertrauen aufzubauen zu ihrer Belegschaft, Vertrauen in die Belegschaft zu haben, dass die Ergebnisse dann entsprechend umgesetzt werden und ja. Wie gesagt, beste Kombination, weil ich habe selber halt im Rahmen des Konzernlebens auch, ich glaube schon von fast mehr als 10 Jahren habe ich teilweise von zu Hause aus gearbeitet, was damals überhaupt nicht üblich war, ja.
Ich weiß, meine Ex-Frau von mir hatte damals in einem großen Konzern im Raum Frankfurt gearbeitet, als 9/11 passierte, als diese Türme da zusammenfielen. Ja. Und sie hatte vorher schon mit Homeoffice-Erfahrung gesammelt. Also erstmal aus reinem Interesse, weil sie wissen wollte, wie das funktioniert. Und als es dann soweit war, musste sie wirklich dann mit aller Kraft die Konzernspitze überzeugen, dass die nicht tatsächlich noch eine knappe Woche nach 9/11, die immer noch rüberfliegen wollten nach Amerika, obwohl die halbe Welt in dem Augenblick wirklich stillstand. Und weil die das sich nicht vorstellen konnten, dass man ein Meeting durchzieht und sich nicht am Tisch gegenüber sitzt. Das war für die vollkommen fremd. Und jetzt Alltag. Okay.
Absolut, ja. Dank ist auch gut Corona. So. Ist auch gut so.
Genau.
Ist gut so. Und aber ich bin gespannt, wo das hinführen wird, ja, und wo sich das weiterhin entwickeln wird. Also so Jobbilder, die es heute vielleicht noch gar nicht gibt, oder gerade so im Zuge neuer Technologien wie Web3, Metaverse, Blockchain und so weiter. Und dafür interessiere ich mich auch ein bisschen.
Ja gut, ist aber auch zwangsweise wahrscheinlich, wenn du immer noch das machen würdest, was du vor 9 Jahren gemacht hast, wahrscheinlich wärst du ja auch schon lange nicht mehr dabei, oder? Dann wärst du ja auch schon ziemlich abgehängt. Ich meine, die Welt auch beim Podcasten hat sich ja in der Zwischenzeit auch 2-3 Mal gedreht.
Naja, es gibt ja auch so ein Sprichwort. Entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit.
Richtig, ja.
Und entweder du bist offen für neue Trends und probierst dich zumindest aus, um dir eine Meinung darüber zu bilden. Und aber wenn man das alles so kategorisch ablehnt, dann braucht man sich nicht wundern, dass man vielleicht abgehängt wird. Was eigentlich. Und ja, ich war schon damals als Jugendlicher, Kind, war ich immer neugierig und auch offen gegenüber Neuem. Und das hat sich nicht geändert. Also ich schaue mir auch heutzutage so Trends wie zum Beispiel Meta und solche Sachen an. Jetzt am Wochenende habe ich zum ersten Mal war ich in Sandbox drin. Das ist eine virtuelle Welt letztendlich. Und macht Spaß, wobei ich das auch kritisch sehe, ja. Also es sind einige Sachen daran oder einige Themen daran, die gut sind. Aber man muss es auch mit Vorsicht genießen.
Wir haben uns ja vorher darauf geeinigt, dass wir nicht ins Private gehen. Aber jetzt muss ich doch mal ein Ding verraten von dir. Wir haben auch ein gemeinsames Hobby. Ich werde jetzt nachher, wenn ich meine Aufnahme im Kasten habe und geguckt habe, was ich alles vergessen habe, dann werde ich mir meine Arbeitsklamotten ablegen und dann geht's raus auf die Terrasse und da steht mein uraltes Tomahawk Spinning Bike. Das steht da an der frischen Luft. Du gehst wohin? Ins Wohnzimmer, in den Keller und sitzt auf deinem Spinning Bike von Schwinn.
Schwinn.
Wir machen jetzt keine Werbung, aber das war Schwinn. Und damit bist du praktisch online verbunden mit all deinen Kollegen, mit denen du dich dann nachher auf virtuellen Radtouren, Radrennen und so weiter triffst. Ihr trainiert zusammen, ihr kurbelt gegeneinander, ihr messt euch da, wer packt die meisten Kilometer in welcher Zeit. Bei meinem Rad kann ich es nicht anschließen, weil das Ding stammt noch wirklich aus dem anderen Jahrhundert. Wie genau funktioniert das denn jetzt für diejenigen, die sich darunter nichts vorstellen können? Wie funktioniert so die Kombination Radfahren auf der Terrasse oder im Wohnzimmer mit einem angeschlossenen, ans Internet angeschlossenen Rad und einer Software wie, du nimmst Swift, ne?
Genau, ich nutze Swift. Swift ist im Prinzip, ja, du sagst es schon, virtuelle Welt. Heißt dort Watopia oder, also es sind Strecken aus dem realen Leben letztendlich in die virtuelle Welt übertragen worden, teilweise. Einige auch hinzu erfunden worden. Du kannst virtuell durch eine asiatische Welt, durch den Dschungel, du kannst den Mount Ventoux hochfahren und so weiter. Und letztendlich koppelt man halt über entsprechende Connectors, wie also über Bluetooth zum Beispiel, halt mir das in dem Fall Schwinnbike in meinem Fall, mit der Swift-App auf dem Fernseher in Apple TV. Und das harmoniert oder spricht miteinander, sodass du dann sowohl deine Geschwindigkeit als auch deine Power, die du in die Pedale halt trittst in Form von Watt, dann ja auf dem Fernseher siehst und voranfährst. Du bist nicht alleine. In der Regel ist man dort mit einigen hundert beziehungsweise auch manchmal tausenden, je nach Tageszeit, international dort unterwegs. Du hast, das mag ich halt daran, das ist so eine Art Gamification-Charakter ein bisschen. Also man kann sich verschiedenste Strecken auf Streckenlängen aussuchen mit verschiedensten Höhenprofilen. Und zwischendurch sind ab und zu halt diese Strecken durch kurze Sprints aufgelöst oder durch Bergetappen. Und dann sieht man halt links auf dem Display in dem Fall, wo man im Ranking steht. Es gibt auch Gruppenfahrten, die man zusammen mit Freunden organisieren kann, wo man sich verabreden kann, um dann zum Beispiel parallel halt über einen Discord-Channel oder über WhatsApp-Gruppe dann fernmündlich auszutauschen. Und was gibt's noch? Genau, es gibt Rennen und Rennserien, an denen man teilnehmen kann. Und das macht richtig, richtig Fun. Und man kann aber auch spezielle Trainingspläne abarbeiten. Und ich sag mal, Swift ist nur eine App. Es gibt noch zig weitere Apps, ja. Also Ruvi heißt eine. Und Schwinn selber hat auch eine Bike-App. Und also es gibt echt viele, viele Tools heutzutage draußen. Und ich kenne es noch damals, als ich so 2013, 14, oder nee, früher, als ich 2013, 14 halt auch auf dem Triathlon oder auf der Rolle trainiert habe und mir dann DVDs reingezogen habe, was echt zäh und langweilig war. Dagegen ist das echt ein himmelweiter Unterschied. Und das Coole ist, dass es auch so easy zu handeln ist, dass es selbst halt mir sich positiv auswirkt auf den Rest der Family. Und wir haben auch fast monatlich halt so eine entsprechende Challenge, wo wir dann virtuelles Radfahren kombinieren mit einer anderen Fähigkeit oder einer anderen Aufgabe im Monat, um dann am Ende des Monats halt so den Champion des Monats halt zu küren.
Okay. Das heißt also, ich muss mal ganz kurz nachfragen. Also wenn du jetzt zum Beispiel diesen Mont Ventoux hochfährst, das ist ja glaube ich so einer der Klassiker bei der Tour de France, der hat ja nur ein paar Meter, die nach oben gehen, schlängelt sich nach hinten raus, dann auch in richtigen Serpentinen bis zur Spitze. Mhm. Heißt, also das ist ja nichts, was du so nebenbei machst, nach dem Motto, kurz vor Mittagessen, ich fahre nochmal kurz den Mont Ventoux hoch. Das heißt, du fährst da, kurbelst und der Widerstand bei dir im Rad wird automatisch auch schwerer. Also du kannst nicht sagen, ich mache das jetzt hier so locker mal so zwischendrin, sondern du hast wirklich dann auch dann die entsprechende Anstrengung.
Das ist bei mir, bei meinem Bike jetzt nicht. Es gibt solche Bikes, auch von anderen Anbietern oder mit anderen Rollentrainern, die im Prinzip dann den Widerstand 1:1 auf die Kette übertragen. Ja, das habe ich jetzt nicht, aber so oder so ist halt, muss ich in die Pedale treten, weil wenn ich den Widerstand jetzt reduziere, komme ich halt langsamer nach oben. Wenn ich in der Höhe, fahre ich halt entsprechend schneller nach oben. Und ich reguliere es dann halt so, dass es auf jeden Fall anstrengend ist. Und dass ich dann halt auch mit einem entsprechenden Pace dann halt entsprechend den Berg hochfahre, ja.
Wie lang sind dann die Einheiten? Sind die dann so vergleichbar mit den Einheiten, die du draußen fährst, wenn du draußen trainierst? Oder ist dann nicht ein Faktor so von 1 zu 1,5 oder so? Weil die Anstrengung, glaube ich, im Raum ist ja, da gibt es ja so Tabellen drüber, wenn du so eine Stunde, zwei unterwegs bist, dann gleicht sich das ungefähr an, so 1:1. Vorher ist es nicht ganz so wild. Der Gegenwind fehlt, kühlt natürlich auch nicht.
Ja, sicher. Also ich sag mal, man darf nicht das Indoor-Radfahren mit dem Radfahren draußen auf der Straße vergleichen. Ja, weil draußen ist, wie du schon sagst, du hast Wind, du hast Wettereinflüsse, du hast auch andere Straßenbeläge. Das Schalten darf man auch nicht vergessen, weil viele auch Ex-Triathleten oder Triathlon-Profis, Lothar Leder zum Beispiel, sagt es auch immer wieder, die Leute, die in sein Camp kommen, die können nicht schalten, weil sie die ganze Zeit im Winter auf Swift halt trainiert haben oder in anderen Plattformen. klar, ich sag mal, ist ein Argument, aber virtuell zu fahren, auch wenn es, also gerade so, wenn es draußen eisglatt ist und richtig scheiß Wetter draußen ist, ist besser als auf der Couch liegen zu bleiben. Und weil die Muskulatur wird dennoch halt bewegt und das, ja, also ich find's klasse, es macht Spaß, es gibt eigentlich keine Ausreden. Für mich war halt das Bike jetzt hier wichtig oder interessant, einfach deswegen, weil es super leise ist, weil ich meistens halt trainiere oder Rad fahre, wenn der Rest der Family schläft, entweder morgens oder abends. Und ja, also es lässt sich perfekt kombinieren. Und da schaue ich auch drüber hinweg, dass halt das Bike jetzt nicht den Strecken Profil, Widerstand 1:1 auf die Kette übertragen bekommt, sondern reguliert den Widerstand manuell.
Mit dem Lärm, das war früher noch, also ich habe angefangen mit diesen alten Rollen, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo auf der einen Seite, wo fürs Hinterrad waren zwei Rollen, auf die du das Hinterrad geklemmt hattest und dann vorne das Vorderrad stand praktisch auf der dritten Rolle und dann hast du also drei Rollen bewegt, hattest natürlich sehr viel Widerstand, es war auch vom Gewicht her gut verteilt, aber die Dinge haben natürlich einen Höllenlärm gemacht und wenn du die irgendwo im Haus hattest, im ersten, zweiten Stock, hat das wirklich der Rest vom Haus komplett mitbekommen, dass du wieder gerade am Strampeln warst. Das stimmt. Also das ist ein Riesenvorteil. Ne?
Ja, dann machst du viele Freunde, ne?
Nee.
Eben. Genau.
Gut. Kommen wir nochmal zurück zum Podcasten. Du bietest das ja auch an. Das heißt, wer also jetzt sagt, okay, bei Marco würde ich mir zutrauen, der wird mich erfolgreich zum Ziel bringen. Also nicht im Triathlon, jetzt beim Podcasten, dass du gibst das als Kurs, als Einzelbetreuung. Wie machst du das genau? Also ich weiß es jetzt, wir machen es jetzt mal für die Zuhörer, Zuhörerinnen.
Also ich mache das jetzt nicht mehr als Online-Kurs, als Selbstlernkurs, sondern ich bin eher ein Freund von 1:1. Einfach deswegen, weil ja so ein Online-Kurs halt meistens so den Effekt, dass man sich vielleicht so die ersten Aufgaben anschaut und dann immer versickert es, ja, oder man bleibt hängen und setzt es nicht um. Mir ist wichtig, dass halt, weil ich habe auch keine Angst am Austausch mit potenziellen Klienten, ganz im Gegenteil, sondern es macht ja richtig Spaß, wenn man halt auch so miteinander halt mit das entsprechend umsetzt und aufbaut und weil viele Sachen ergeben sich auch aus dem Gespräch heraus und ich bin jetzt nicht der Typ, der, wenn er zum Beispiel einen entsprechenden Hinweis hat, den dann zurückhält, sondern sofort halt direkt im 1:1 Gespräch halt mitteilt und auch darüber hinaus, also wenn später dann der Podcast on air ist, ich meine, das kannst du bestätigen, schaue ich mir das natürlich auch an, was dann halt mir rausgebracht wird und bringe dann auch selber halt irgendwie Vorschläge ein, was man vielleicht contentmäßig abbilden könnte. Also da bin ich ja im Prinzip so Content Creator by heart und helfe halt den ehemaligen Klienten als auch neuen Klienten dabei, auch langfristig dran zu bleiben, weil es nützt nichts, wenn du halt eine Folge rausbringst, nur um Podcast zu haben, das finde ich auch ein bisschen schade. Ne? Also Podcast, gerade so in Zeiten der Pandemie, ist mehr so eine Art Trend geworden. Und mir hat mal irgendeiner gesagt, du bist kein Podcaster oder bist kein Mensch, wenn du keine 2 Podcasts on air hast, ja. Oder wenn du überhaupt gar keinen Podcast on air hast. Ich glaube, der Jan Böhmermann war das mal, hat das gesagt. Und so, dass viele auch so halbherzig drangehen, ja, und sich nicht darüber bewusst werden oder überhaupt Gedanken im Vorfeld machen, auch wie viel Arbeit damit verbunden ist, wenn man es gerade langfristig auch orientiert betrachtet. Aber ich sag mal, gerade wenn man es halt mir auch weil ich habe mal gesagt, Podcasting ist wie ein Triathlon, ja, wie eine Langdistanz. Und auch ein ehemaliger Gast zu mir hat mal gesagt, mir, als ich gerade bei Folge 100 war, so, jetzt bist du aus dem Wasser rausgekommen, ja, jetzt im übertragenen Sinne bei einer Langdistanz. Und er hat auch recht gehabt, weil das ist echt ein langfristiges Ausdauergame. Und ja, und ich meine, wem muss ich das sagen? Ich meine, du hast heute 100. Folge und du hast mit Sicherheit auch super interessante Kontakte gemacht innerhalb der letzten 100 Folgen, garantiert. Und die du vielleicht nicht gemacht hättest, wenn du nach Folge 7 oder 13 aufgehört hättest. Weil das ist nämlich so statistisch auch sind so die ersten Barrieren. Also erstmal Folge 1. Es gibt zig Leute, die nach Folge 1 schon aufhören, weil sie es unterschätzt haben, weil sie sich im Vorfeld nicht darüber bewusst geworden sind, was sie überhaupt machen wollen, und sondern einfach nur gestartet haben, um irgendwas zu machen. Also ohne Konzept. Und dann so bei Folge 7 und 13 hören dann auch nochmal einige Podcaster auf, weil sie dann realisieren, oh wow, da ist verdammt viel Arbeit mit verbunden. Mache ich nicht, will ich nicht, höre ich auf. Das ist echt schade, weil gerade dann, wenn man über diese Grenze hinauskommt und einfach dranbleibt und ganz besonders sich auch im Vorfeld halt Gedanken macht, was so sein Herzensthema ist, sein Thema überhaupt ist, und das Ganze mit Konzept und Planung und Strategie halt angegangen ist, dann kann was Langfristiges und Erfolgreiches draus werden. Mhm. Und da unterstütze ich halt. Und das ist schwer machbar über einen Online-Kurs.
Also ich habe auch für mich so die Erfahrung gesammelt, die Entscheidung getroffen. Es gibt ja viele Kollegen, die sagen auch so ein Podcast, so eine Episode, es gibt Kollegen, die sagen, sie hauen so ein Ding in einer Stunde raus. Von der Aufnahme dann über Auphonic schneiden lassen und dann eingestellt und nicht mehr nachbearbeitet, gar nichts. Also bei mir ist der Schnitt momentan definitiv. Ich möchte halt, dass es nach Möglichkeit sauber ist, dass grobe Versprecher draußen sind, aus der Audioaufnahme und dass ich halt auch dem Gesprächspartner, wenn ich jetzt einen Gesprächspartner habe, dann auch nicht jetzt irgendwie ungewollt dadurch jetzt irgendwas drin lasse, was nicht drin sein sollte oder so, dann einen reinwirk oder ihm nach hinten raus das Gefühl gebe, das hättest du mal besser nicht gemacht. Mhm. Von daher kostet mich jede Folge im Schnitt einen Tag. Ich hatte aber schon Folgen gehabt, die haben mich 2 bis 3 Tage gekostet. Und dafür, dass du einen kostenlosen Content abgibst. Aber das ist halt mir wichtig. Das ist mein Anspruch halt, den ich an mich habe. Auch wenn du schneller wirst, aber da kommt halt immer mehr dazu. Jetzt bin ich schneller bei den Audioaufnahmen, jetzt sind die Videoaufnahmen mit dabei. Das bearbeitest du dann auch nochmal nach. Und jetzt habe ich zum Glück hier einen Mitarbeiter, der da auch ganz gut mitspielt und mich da so ein bisschen entlastet. Das hilft natürlich nochmal, wenn der ganze Kram auch dann zu YouTube kommt. Ne?
Aber ja, sicher. Ich verstehe deinen Punkt, ich bin auch mit dir, also absolut in line, weil für mich ist, ich höre manchmal Podcasts, die wirklich komplett ungefiltert und ungeschnitten sind, und obwohl da echt einige verhauene Passagen drin sind. Es gibt dann natürlich Verfechter, die sagen, ja, das ist authentisch und so ist die Person und hat sie gesagt, also wird es auch rausgestrahlt, aber man muss immer da auch bedenken, der Podcast-Hörer, der investiert ja seine Zeit und der möchte natürlich auch, dass da nicht unsinniges Zeug, was eigentlich da nicht reingehört, ihm dennoch auf die Ohren gespielt wird, ja, weil davon hat er nichts. Und für mich ist es manchmal, kommt es mir so vor, oder für mich ist es ein Zeichen von Faulheit, wenn man solche Passagen halt nicht rausnimmt.
Richtig.
Klingt hart, richtig. Ist aber so.
Ist so.
Und es war vom Anfang an bei mir, also ich schneide auch, aber ich schneide jetzt nicht irgendwie total massiv, ja. Also, weil letztendlich tut man auch dem Interviewgast dann später keinen Gefallen, wenn er vielleicht auf Basis eines perfekt geschnittenen Podcasts dann als Speaker gebucht wird und dann später keinen geraden Satz auf der Bühne rausbringt, ja. Und da muss man schon, ja, so eine gesunde Balance finden. Aber ich sag mal, wenn es als wenn Passagen drin sind, die überhaupt nicht zum Thema passen oder auch die zum Teil auch nachträglich halt von Seiten des Gastes halt mir wo gewünscht wird, hey, nimm das bitte raus und es wird nicht gemacht, dann ist es schon fast unprofessionell.
Richtig. Was für einen Tipp würdest du jemandem geben, der jetzt mit dem Podcast einsteigt? Gibt es da so einen generellen Tipp, wo du sagst, das ist so der Kernpunkt, an dem muss ich festhalten?
Ich sag mal, dass man sich im Vorfeld sehr gut Gedanken macht, über was man podcasten möchte, über was man sprechen möchte, weil die Anzahl der Podcaster draußen nimmt Tag zu Tag zu. Und das heißt, dass man sich wirklich Gedanken macht, über was man reden möchte, vielleicht auch mal so die ersten Ideen aufschreibt, so eine Art Redaktionsplan macht, ja, welche Folgen einem einfallen würden zu seinem Thema. Und wenn es einem schwerfällt, 5 bis 10 Folgen aufzuschreiben, dann sollte man vielleicht sein Thema überdenken. Weil über kurz oder lang, oder hatte ich vorhin schon gesagt, also ein Podcast wird dann interessant, wenn du dauerhaft Content rausbringst, vielleicht auch in regelmäßigen Abständen, was natürlich vom Vorteil wäre. Und dass man ja das entsprechend mit Planung und Strategie halt angegangen ist. Das ist die Basisarbeit, sage ich mal. Und wenn man dann halt, wenn einem easy halt eine Liste, sei es Interviewgäste, sei es Themen von, weiß nicht, 20, 30, 40 Leuten halt oder überhaupt Themen halt von der Hand geht, dann hat man ein ziemlich cooles Thema erwischt, denke ich mal. Eins, wo man auch hintersteht und was man dauerhaft auch bespielen kann und mag, weil ich spreche da aus Erfahrung, weil ich habe zum Beispiel, du hast es eben Wir stehen zusammen Podcast angesprochen. Ich hatte auch mal 2015 hatte ich einen Podcast zum Thema Startup gestartet. Da war ich damals bei Bits and Brezels in München auf einer Veranstaltung gewesen, hatte dort die Idee, wow, über die Startup-Szene einen Podcast zu machen. Super geil. Interessiert mich, starte ich also. Habe ein paar Leute aus der Szene, die ich an dem Tag kennengelernt habe, angeschrieben, habe auch Aufnahmen gemacht und habe aber den Zusammenhang Startup und Podcast habe ich komplett unterschätzt. Damals war es noch undercover, also damals wusste noch nicht jeder, was ein Podcast ist. Heutzutage, klar, sicher, gibt's halt mir auch in dem Sektor ohne Ende Podcast. Und damals war bei mir auch das Learning, es ist schwer, Gäste zu finden, wenn man nicht direkt aus der Szene halt kommt und wenn man nicht vernetzt ist innerhalb dieser Szene. Und es war bei Folge 7 ist der Podcast dann eingestellt worden, die magische Folge 7, weil ich mir da im Vorfeld halt nicht Gedanken drüber gemacht habe und nicht aus dieser Startup-Szene kam und nicht vernetzt war. Dementsprechend war es mega, mega schwer und irgendwann habe ich dann aufgegeben. Mhm. Das sind natürlich auch alles Erkenntnisse, weil ja die auch in so einem Podcast-Training, sei es jetzt durch mich, sei es vielleicht durch andere, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, halt einfließen, sodass halt ein potenzieller Klient solche Fehler halt nicht mehr macht. Und da halt von meinen Erfahrungen halt profitieren kann. Und sich Zeit und Energie spart, ja, weil das war echt, ich bin damals von München nach Hamburg geflogen, um halt entsprechend Startup-Gründer zu treffen. Klar, die Folgen gingen auch raus, und aber ja, es war weit vor der Welle und es war, wie schon gesagt, kein Netzwerk innerhalb der Szene und dementsprechend verdammt schwer.
Ich schaue das jetzt vielleicht zu früh raus, aber ich bin derzeit auch am Vorplan für den zweiten Podcast, den ich zusammen mit einem Kollegen mache. Und der wird das Thema Auswandern behandeln.
Okay.
Und zwar nicht jetzt anders, als du das jetzt gemacht hast. Du bist praktisch direkt in die Materie reingesprungen. Dieser Kollege und ich werden das so machen, dass wir von ganz unten blauäugig an das Thema rangehen und sagen, wenn ich mir jetzt den Gedanken nehme, oder den Gedanken habe, ich nehme mir den Gedanken, wenn ich jetzt den Gedanken habe, ich möchte auswandern, was stelle ich mir am Anfang vor? Wie gehe ich das Thema an? Mit welchen Behörden muss ich für welche Region Kontakt aufnehmen? Was brauche ich an Impfung, an diese, an das? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Wo stoße ich mir die Hörner ab? Und so weiter und so fort. Mhm. Und mal gucken. Also das steht so für den Herbst an. Mal gucken, was da
draus wird. Wenn ihr da einen Gast braucht, sagt Bescheid, helfe ich euch gerne. Weil ich meine, durch den Umzug nach Frankreich habe ich auch einiges gelernt.
Ja, denke ich mir.
Außer vielleicht so Tipps, an die man gar nicht gedacht hätte. Also hier zum Beispiel, wir wohnen in einer Wohnung, die haben wir uns damals im Sommer angeschaut, bei 30 Grad Außentemperatur, mhm, und waren massiv überrascht, als so der erste Winter kam und wir dann festgestellt haben, hätten wir besser mal gegen die Wand geklopft und hätten festgestellt, dass es hier kaum isoliert ist. Dementsprechend war es arschkalt im Winter. Ja. Und
okay.
Das sind so kleine Feinheiten, an die man gar nicht denkt, aber die einen großen Unterschied machen können.
Ja, man glaubt immer, Südfrankreich, es wird nicht kalt, aber ich glaube, das ist so ein Trugschluss, ne?
Holla, also Winter ist Winter ist arschkalt hier. Nee, ist wirklich so.
Okay. Marco, worauf sollte man nochmal hinweisen? Also wer dich kontaktieren möchte, dass du ihm ein bisschen Starthilfe mitgibst beim Podcast, ihm in den Hintern trittst, so wie du es damals bei mir gemacht hast, das steht hinten raus in den Shownotes, bei den Audios im Podcast auf in den Shownotes oder halt beim Video bei YouTube, dann halt im Abspann und da auch nochmal in den Shownotes. Was?
Wenn ich da noch was ergänzen darf. Also ich berate nicht nur Podcaster, die gerade am Anfang stehen, sondern auch Podcaster, die bereits einen Podcast gestartet haben und vielleicht mit der Performance ihres Podcasts nicht happy sind, weil ich sag mal, ich bin Sternzeichen Jungfrau und die haben ja einen Blick für Details und auch ein Ohr für Details, ja. Und mir fällt eigentlich fast bei jedem Podcast noch Optimierungspotenzial auf. Und das heißt, wenn du jetzt da draußen zum Beispiel auch einen Podcast on air hast und der nicht so performt, wie du es magst oder willst und versuchst, Stellschrauben herauszufinden, an denen man auch drehen kann, kann die Person sich ebenfalls gerne melden.
Ich hoffe, Sie haben es alle gehört. Gut, Marco, dann, wir haben was vergessen vorhin, ganz am Anfang. Mein letztes Glas Sekt, alkoholfrei natürlich um die Tageszeit.
Nee, warte mal, hast du es überhaupt gesehen hier über mir?
Das habe ich gesehen, ja, vielen, vielen Dank. Er hängt zwar zur Hälfte ungefähr der Kopf immer drauf, aber ich habe es vorher schon gesehen.
Hier, ich stoße mit Wasser an, weil ich
auf die nächste. Ja, wie gesagt, hier, langsam, mal gucken, ob ich rankomme.
Weil ich keinen alkoholfreien Sekt hier habe.
Alkoholfrei.
Ah, cool.
Yeah, und der ist sogar noch lecker. Prost. Auf dich, auf deine Hilfe und auf die nächsten 100 Folgen von mir, die nächsten 300, 400 von dir.
Nee, auf dich, dass du so lange durchgehalten hast und dass du so tolle Ausdauer bewiesen hast und auch super interessante Themen und Gäste on board bereit hast. Und ich hab nicht jede Folge jetzt angehört, muss ich ehrlich gestehen, aber es sind einige tolle Folgen dabei bereits gewesen und auch tolle Serien, zum Beispiel Utopia war das, ne, glaube ich.
Ja, genau. Mhm. Witzigerweise, den Kollegen habe ich heute Morgen hier beim Gassi gehen getroffen, da kam der mir, obwohl ich ihn monatelang nicht mehr gesehen hatte, kam der mir heute Morgen hier entgegen. Mhm. Unglaublich. Dinge gibt's.
Absolut. Und bleib am Ball. Schau weniger auch in die Statistiken, weil das war zum Beispiel auch etwas, was du am Anfang immer gerne gemacht hast. Und dann, weil wenn man zu häufig in die Statistiken reinschaut, kann es auch zu Demotivation führen. Wenn sich die Zahlen vielleicht nicht so entwickeln, wie man am Anfang erwartet. Aber ich sag mal, jeder Podcast findet seinen Hörer oder seine Hörerin und man muss einfach nur dranbleiben.
Also eins, da gebe ich dir recht. Es macht dich vollkommen verrückt, wenn du jeden Morgen dann aufstehst und guckst als erstes auf die Statistiken, wie viele Leute haben gestern meinen Podcast gehört, wie viele haben dann runtergeladen und oder nur wie viele Bots hatte ich mit drauf. Du wärst wahnsinnig. Und selbst wenn es dann nach hinten raus ein bisschen besser läuft, also ich habe jetzt ja mittlerweile zweimal den Podcast-Hoster gewechselt, einmal weg von dem ersten zum zweiten, vom zweiten wieder zurück, irgendwann zum ersten. Eins habe ich mir mittlerweile angewöhnt, ich gucke nicht mehr auf die Statistiken. Der Podcast wird auch so ein bisschen monetarisiert, von daher gucke ich wieder, habe ich hoffentlich wieder 1,30 € verdient oder was mehr oder weniger. Aber ansonsten auf die Statistiken gucke ich nicht mehr. Jeder Podcast-Hoster zählt anders. Beim einen hast du für dieselbe Folge vielleicht zwischen 3.000 und 7.000, 8.000 Hörer. Und bei dem anderen Hoster hättest du für dieselbe Folge vielleicht 150. Und das macht dich wahnsinnig. Das Entscheidende ist, was hast du für ein Echo? Wie zufrieden bist du? Und selbst wenn du nur 150 hast, stell dir vor, 150 Leute, die dir eine Stunde lang zuhören, zuschauen, bei deinem Thema, was du zu erzählen hast. Die absolut, eine ja, Stunde lang die Zeit widmen, wenn es natürlich 3.000, 5.000 oder egal was sind, natürlich umso besser, kommt natürlich auch immer aufs Thema an. Hast du jetzt so ein richtiges Massenthema oder sprichst du mehr oder weniger über was Spezielles, wie ich mein Triathlon ist ja auch kein Massensport oder jetzt über meinem Podcast beim Walkman, ist natürlich auch was anderes. Wir sind ja mehr oder weniger in Nischen drin, haben unsere Existenzberechtigung, haben auch da unsere Leute, die wirklich auch ganz, ganz, ganz treu zu uns stehen. Ja, was willst du denn mehr, oder?
Klar, sicher. Ja, und ich sag mal, es ist auch interessant für Unternehmen, ja, heutzutage halt in Podcast-Werbung auch zu investieren. Und da höre ich ab und zu auch Stimmen von Seiten der Podcaster, ja, aber ich muss erst 50 Folgen rausgebracht haben, um dann halt entsprechend mich um das Thema Monetarisierung zu kümmern. Kann man auch deutlich früher machen. Man muss es nicht, aber man kann es. Und aber man sollte grundsätzlich nicht den Podcast starten, um halt irgendwie massiv Geld zu machen, ja, sondern weil man, wie vorhin schon erwähnt, weil man ein Thema gefunden hat, hinter dem man steht, für das man brennt. Mhm. Weil das hören die Hörer anhand der Stimme, ob du wirklich dafür brennst oder nicht. Und oder ob du es einfach nur aus monetären Gründen machst. Aber man braucht gar nicht so eine riesen Audience, um auch den Podcast vielleicht zu monetarisieren.
Genau, so bist du ja genau in der Zielgruppe drin, in der Regel. Ne? Auch jetzt Firmen, die ihren Podcast herausbringen, zum ganz speziellen Thema. Wenn du halt jetzt eine Gruppe hast von vielleicht nur 3.000 oder 5.000 Leuten in Deutschland, die sich für dieses Thema interessieren, und du hast von denen 300 oder 500 dran, hast du 10% der kompletten Gruppe erreicht.
Und das ohne Streuverlust, ja. Super,
und was willst du mehr? Du bist ja genau im Zentrum drin, was ganz anderes.
Mhm. Ja, genau. Absolut.
Marco, ich danke dir nochmal.
Schweiz. Wie, das war's schon?
Schweiz, Österreich, ja, 1,5 Stunden bald. Schweiz, Österreich, Spanien, Frankreich. England fehlt dann demnächst. Holland, mal gucken. Das waren also die Gesprächspartner der letzten Folgen.
Ah, okay. Geht klar.
Jetzt bin ich mit dir. Also, der Podcast wird langsam europäisch.
Ja, super. gerade der Auswanderer-Podcast wird dann super international, ja?
Ja, mal schauen. Mal schauen, was draus wird.
Hier, wenn du da Kontakte brauchst, sag Bescheid. Helfe ich dir gerne aus. Weil jetzt durch den Umzug nach Frankreich sieht man natürlich oder lernt man auch viele andere Aussteiger oder was heißt Aussteiger, andere Menschen halt, die im Ausland leben, kennen. Hier bei uns in Frankreich gibt es einige, die auch Deutsche, die auch vorher andere Auslandsstationen gehabt haben. Wenn du da Kontakte brauchst, sag gerne Bescheid.
Werde ich auf jeden Fall nachfragen. Hm? Marco, tausend Dank.
Ich habe zu danken.
Hat endlich geklappt. Der ursprüngliche Termin war angesetzt für Folge 50. Jetzt haben wir zweimal 50. Passt doch wieder.
Absolut.
Dann machst du 150.
Nochmal, riesen Respekt für alles, was du bislang auf die Beine gestellt hast. Machst echt klasse. Bleib dran. Und auf das wir bald die Folge 200 feiern können.
Ich gebe Gas.
Absolut.
Mach's gut.
Ich danke dir. Ciao, ciao. Und liebe Grüße an deine Hörerinnen und Hörer und an die Zuschauer hier auf YouTube.
Gebe ich weiter. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.